Es ist soweit, die CDU hat ihr Wahlprogramm vorgelegt. Darin enthalten 100 Milliarden Euro an Steuerentlastung. Davon geht allein die Hälfte an die reichsten 10%. Wie das allerdings klappen soll, ohne höhere Steuern und ohne neue Schulden, weiß niemand so richtig. Mit den einfachen Grundrechenarten geht das nicht zusammen. Und deswegen sagt der Ökonom Jens Südekum das hier.
Meine Erwartung ist, das Programm, wie ich ja jetzt schon vorgerechnet habe mehrfach, ist erkennbar in der Form so nicht umsetzbar.
Genau. Was der Ökonom Jens Südekum bei Markus Lanz sonst noch so zum CDU-Programm Vernichtendes gesagt hat, schauen wir uns mal an. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice Höfgen und in diesem Video schauen wir auf die Markus-Lanz-Sendung vom 18. Dezember. Zu Gast war CDU-Politiker Thorsten Frey, der das CDU-Wahlprogramm verteidigt hat, und zwar gegen die Journalistin Eva Quadbeck und den Ökonomen Jens Südekum. Wie es dabei zur Sache ging, schauen wir uns mal an.
Wollen wir mal durch Ihr Programm gehen, Herr Frey?
Gerne.
Finde ich eigentlich viel interessanter. Sie geben sozusagen ein neues Wohlstandsversprechen ab. Steuerliche Entlastungen, Einkommenssteuertarife schrittweise senken. Spitzensteuersatz von 42% greift erst ab, wie viel, 80.000 ungefähr? Was ist die, 80.000?
Es steht keine Zahl im Papier, also im Programm.
Warum nicht?
Warum nicht? Weil wir hier natürlich das etwas größere Bild zeigen. Wir werden dann Mitte Januar bei einer Klausurtagung des Bundesvorstandes in Hamburg noch eine Agenda 2030 vorstellen, wo wir alle wirtschaftspolitischen Punkte noch mal sehr detailliert ausformulieren werden. Aber wir können gerne darüber sprechen, was wir steuerpolitisch vorhaben.
Das zieht sich übrigens durchs ganze CDU-Programm bei allen Sachen, die sie fordern. Keine Zahlen dabei oder wenn es Zahlen gibt, dann nur, dass man sich zum Beispiel schrittweise annähert oder auf etwas hinbewegt. Zum Beispiel, dass die Sozialabgabenquote wieder auf 40% oder unter 40% soll. Darauf will man sich hinbewegen. Was soll hinbewegen heißen? Schafft man es bis dahin? Ja oder nein? Wenn ja, und wenn jetzt zum Beispiel gleichzeitig nicht die Renten gekürzt werden sollen, bräuchte es höhere Bundeszuschüsse. Für höhere Bundeszuschüsse wiederum müsste man eigentlich die Schuldenbremse reformieren. Das, schreibt die CDU im Programm, geht wieder nicht. Also, egal wie man diese einzelnen Puzzlestücke aus dem CDU-Programm zusammensetzen will, funktioniert nicht.
Lassen Sie uns einmal drüber reden und dann diskutieren wir einmal kurz die Finanzierbarkeit der Geschichte. Also, Sie würden so auf 80.000 hochgehen? Wo beginnt bei Ihnen, wenn Sie dieses Land jetzt wieder flott machen, wo beginnt bei Ihnen der Spitzensteuersatz? Ungefähr, Sie müssen es nicht aufs Komma sagen.
Ja, ich glaube, dass die Zahl mit 80.000 Euro ganz gut ist. Wir haben das grundsätzliche Problem, dass Sie...
Wichtig, es geht nicht um 80.000 Euro Bruttoeinkommen, sondern um 80.000 zu versteuerndes Einkommen. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass man vom Bruttoeinkommen noch den Freibetrag und zum Beispiel die Werbungskosten abziehen muss, um zu dem zu versteuernden Einkommen zu kommen. Das liegt also 12, 13, 14, vielleicht 15.000 Euro höher, je nach Steuerfall, als das zu versteuernde Einkommen. Ja? Und Spitzensteuersatz zahlt man derzeit grob zur Einordnung ab 68.000 Euro zu versteuerndem Einkommen. Man kann also heute zum Beispiel schon 80.000 brutto verdienen und trotzdem noch nicht Spitzensteuersatz zahlen. Wichtig ist auseinanderzuhalten, denn ich erinnere mich, der Seeheimer Kreis der SPD, die haben das nicht auseinandergehalten und darauf eine Reform aufgebaut. Naja, und wenn man sich das anguckt, dann fällt natürlich alles in sich zusammen, wenn man diese zwei entscheidenden Größen miteinander vermengt.
In den 1960er Jahren das 15-fache eines Durchschnittseinkommens haben mussten, um den Spitzensteuersatz zu bezahlen. Heute ist es das etwa 1,4-fache. Mhm. Das heißt, ab einem zu versteuernden Einkommen von 66.000 Euro fangen Sie an, den Spitzensteuersatz zu bezahlen. Und das ist aber nicht das einzige Problem, sondern das Problem ist im Grunde genommen der Mittelstandsbauch, wenn Sie so wollen, oberhalb des Grundfreibetrages geht es sehr schnell los. Also niedrige Einkommen mit 11.000 bis 17.000 Euro werden schon zwischen 14% und 24% besteuert. Und das ist eine viel zu starke Belastung von kleinen und mittleren Einkommen, die dann eben häufig auch nicht mehr attraktiv sind im Verhältnis etwa zum Bürgergeld.
Das heißt, das wollen Sie wegnehmen, diesen sogenannten
Mittelstandsbau. Genau, wir möchten den Steuertarif insgesamt nach rechts verschieben, sodass insbesondere kleine und mittlere Einkommen entlastet werden.
Und oben dann was draufpacken? Zahlen dann die, die sehr viel mehr verdienen, zahlen die dann auch mehr?
Also wir wollen
also mit anderen Worten, wird es Steuererhöhungen geben?
Nein, wir wollen insgesamt eine Steuerentlastung. Und zwar eine Entlastung, die wir nicht, Sie haben es richtigerweise gesagt, in einem Rutsch machen, sondern in vier Stufen, damit wir gleichzeitig schon während der Steuerreform auch die positiven Effekte auf die Wirtschaft erreichen können.
Okay.
Das wird ein ganz wesentlicher Punkt sein.
Aber Sie sagen hier und heute keine Steuererhöhung für niemanden.
Nein, also Steuererhöhungen in dem Sinne, dass Steuersätze erhöht würden, das ist nicht unser Plan.
Jetzt ist das Wort Steuersätze das entscheidende Wort, Herr Südekum. Was meint er? Was meint er wirklich?
Sie sind
was
aber
ist der
sehr
Wahre?
Misstrauisch.
Ich weiß nicht, Berufskrankheit irgendwie. Viel zu lange Beruf, wie soll man sagen, professionelle Deformation.
Uns geht es nicht um Umverteilung, sondern um Entlastung.
Ist schon klar. Aber Sie sagen, Steuersätze werden nicht steigen. Was wird denn dann steigen?
Ja, okay.
Was ist der Plan?
Frostbra kann ja selber sagen, was er meint. Also ich habe einen Verdacht, dass es darum geht, dass man sagt, man will die Sätze senken. Aber daraufhin so viel Wachstum kreieren, dass darauf doch wieder die Steuereinnahmen sprudeln. Dann kann man sagen, die Steuereinnahmen sind gestiegen, obwohl die Sätze gesunken sind. Das ist die frohe Hoffnung. Die gab es schon oft in der Wirtschaftsgeschichte. Die ist nur eigentlich selten bis nie eingetreten. Nein. Und die Hoffnung, die hier zum Vorschein kommt, wie viel Wachstum müsste man denn erzeugen, damit sich wirklich diese Steuersenkungen, die diversen Steuersenkungen, die, wenn man alles nimmt, was im Programm steht, auf eben diese besagten 100 Milliarden addieren, wenn man es auf einen Schlag umsetzen würde. Wenn man es stufenweise macht, dann würde der Betrag etwas geringer im ersten Jahr. Aber man bräuchte Wachstumsraten, wenn man es komplett machen würde, von 10%. 10% Wirtschaftswachstum in einem Jahr. Das hat es quasi in der Geschichte der Bundesrepublik.
Haben die Chinesen das mal
geschafft? Jahr, einmal hat das in Deutschland geklappt. Das war im Jahr 1955. Danach nicht mehr.
Okay.
Aber die ja, und natürlich können wir mehr Wachstum haben als derzeit, aber 10% Wachstumsrate ist schon illusorisch.
Und Annahmen sind falsch. Also schon die 100 Milliarden sind falsch, die Sie ansprechen, Herr Südekum.
Wurden mittlerweile von drei Instituten unabhängig errechnet. 90 bis 100 Milliarden.
Also aber die können sich alle irren. Herr Frey sagt uns jetzt, wie
ich kenne nur die Berechnungen von Ihnen und dem Herrn Bach. Ansonsten kenne ich keine weiteren, aber sie sind jedenfalls
falsch. Institut der deutschen Wirtschaft hat es heute auch
bestätigt. Und vor allen Dingen, genau, das ist ja, glaube ich, der Herr Bach.
Nein,
oder?
Das Institut der deutschen Wirtschaft ist Michael Hüter, das
Arbeitgeberinstitut ist es so, in Köln. Sie haben ja gar nicht.
Autsch, 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 autsch. Ich will über Haushalts- und Steuerpolitik reden, aber kann nicht zuordnen, welcher Ökonom eigentlich zum arbeitgebernahen Institut gehört und verwechselt damit die zwei größten Institute, die wir in Deutschland haben. Also, wir schauen mal auf die Zahlen vom IW, dem Institut der deutschen Wirtschaft. Und die haben das mal aufgedröselt, was das genau bedeutet. Und siehe hier, CDU, CSU, minus 89 Milliarden Euro. Das DIW mit Stefan Bach kommt auf 100 Milliarden Euro. Da ja die CDU keine Zahlen genannt hat, da sind natürlich so ein paar Sachen geschätzt, aber das ist die Größenordnung, davon 41 Milliarden von der Einkommenssteuer, 20 Milliarden von der Körperschaftssteuer, 13 Milliarden durch Wegfall des Solidaritätszuschlages zum Beispiel, 10 Milliarden bei der Stromsteuer und den Netzentgelten, die gesenkt werden und so weiter. Und hier sehen wir einmal die Rechnung von Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Der hat das auch mal in so ein Tableau hier gebracht. Und siehe da, er kommt auf 98,9 Milliarden Euro und der hat auch spannenderweise ausgerechnet, was davon wem zugute kommt. Und siehe hier, 12 Milliarden für die unteren 50%, also die einkommensschwächere Hälfte, 35 Milliarden für die 50-90%, 24 Milliarden für die obersten 10% und dann 28 Milliarden für das oberste 1%. Rechnet man das beides hier also zusammen, kommt man auf allein 52 Milliarden Euro, wie im Intro von mir gesagt, die das CDU-Programm, mehr als die Hälfte also, allein an die obersten 10% gibt.
Alle Grunddeterminanten, um so etwas berechnen zu können im Programm. Aber ich will gerne ein Beispiel nennen. Wenn man die Einkommensteuerreform umsetzt, dann würde das im ersten Jahr zu einer Entlastung von etwa 10 Milliarden Euro führen. Diese 10 Milliarden Euro würden etwa hälftig von Bund und Ländern finanziert. Wenn Sie jetzt eine Entlastung im ersten Jahr.
Das kommt übrigens noch dazu, dass diese ganzen Steuerentlastungen nicht nur der Bund selbst bezahlt, sondern auch Länder und Kommunen. Und gerade bei der Einkommenssteuer ist es eben so, dass die Länder davon einen sehr großen Teil bekommen. Also, wenn man die Steuern senkt und es weniger Einnahmen gibt, haben die Länder entsprechend hohe Kosten. die man nur mit einer Reform der Schuldenbremse in den Ländern oder einem größeren Anteil an dem gesamten Steuertopf für die Länder lösen kann. Dazu sagt die CDU aber nichts.
Von 5 Milliarden Euro haben, die vom Bund finanziert werden muss, dann wage ich einfach die Prognose, und wir haben ja auch Einsparungsvorschläge gemacht, dass Sie das in einem Bundeshaushalt mit dem Volumen von 480 Milliarden Euro auch entsprechend finanzieren können. Also diese Zahlen, die da im Raum stehen, das sind
So kann man das natürlich einfach ganz klein rechnen und versuchen, sich aus dem Staub zu machen.
Zahlen, die mit der Realität nichts gemein haben.
Das bezieht sich ja nicht nur auf die Steuersenkung.
Ja, und jetzt habe ich eines noch unterstellt, nämlich, dass bei diesen 5 Milliarden Entlastung, die der Bund zu finanzieren hätte, die Bürger das alles aufs Sparbuch legen würden, nichts konsumieren würden, nichts investieren würden. Denn sobald sie das tun, gibt es natürlich bereits eine Refinanzierung über die Steuern.
Sie wollen...
Und das ist das große Problem, ne? Dadurch, dass die Hälfte der Steuerentlastungen an die reichsten 10% geht, wandert es eben nicht in die Geschäfte, sorgt nicht für neue Kunden bei Bäcker Lutze, sondern wird vor allem gespart oder in Aktien investiert oder in Immobilien, denn diejenigen, die viel verdienen oder viel besitzen, die haben eine sehr hohe Sparquote. Zusätzliche Steuergeschenke an die wandern eben nicht in die Wirtschaft und beleben sie nicht. Das ist der große Fehler.
Ja, noch mehr. Ne? Sie wollen den Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie von 19% auf 7% reduzieren. Was ja, all das, was ich da höre, ist ja, finde ich, eine gute Sache. Also, ich weiß nicht, Herr Südekum würde wahrscheinlich zustimmen.
Das kann man machen, ja. Ich will nur eben sagen, weil Herr Frey das gerade eben so angedeutet hat. Ich habe mir auch die Mühe gemacht, das Programm komplett zu lesen. Und an zwei Stellen steht das Wort schrittweise. Eine Schrittweise, es ist bei der Einkommensteuer und das ist bei der Körperschaftssteuer. Da steht das Wort schrittweise.
Die Körperschaftssteuer soll wie sinken?
Soll sinken um 5 Prozentpunkte. Bei der Körperschaftssteuer sind es heute 15% auf 10%. Da kommt die Gewerbesteuer oben drauf. Das ist die Unternehmensbesteuerung für Kapitalgesellschaften insgesamt auf maximal 25%. Das ist der Plan.
Vergleich dazu.
Die FDP lustigerweise will auf 24% runter. Deren Steuerentlastungen sind noch krasser. Da kommt das DIW, Stefan Bach vom DIW, sogar auf sage und schreibe 188 Milliarden Euro. Dazu habe ich im Geld für die Welt Newsletter diesen Artikel geschrieben. Wer soll das glauben, Herr Lindner? 188 Milliarden Euro Steuersenkung, ganz ohne neue Schulden. So verspielt die FDP ihre letzte Glaubwürdigkeit. Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Hier im Geld für die Welt Newsletter gibt es ohnehin regelmäßig neue exklusive Kommentare und Analysen, zusätzlich zu allem, was ihr hier von YouTube kennt. Wenn euch das interessiert, Link in der Videobeschreibung, checkt das gerne mal aus.
Zu Amerika, der Plan runter auf 15, glaube ich.
Die wollen natürlich jetzt mit Donald Trump wesentlich weiter runter.
Darüber kann man in Amerika starten, da gibt es 0%.
Ich weiß.
Und darüber kann man ja sprechen. Auch die anderen Parteiprogramme, SPD, Grüne, haben ja auch Vorschläge gemacht, wie man Unternehmen entlastet. Da ist es die Investitionsprämie, also dass man eine Entlastung macht, aber nur für Unternehmen, die auch tatsächlich investieren. Aber das sind Detailfragen, würde ich sagen.
Diese Investitionsprämie ist allerdings deutlich besser als die Unternehmenssteuersenkung, denn die wird dann wirklich nur ausgezahlt, wenn Unternehmen investieren bzw. senkt deren Steuerlast. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, Unternehmenssteuersenkungen führen nicht zwangsläufig zu mehr Investitionen. Das wäre auch jetzt nicht der Fall, wenn die Auftragsbücher nicht voll haben, weil also die Wirtschaft nicht läuft, dann trauen die sich auch nicht, ins Risiko zu gehen und zu investieren. Selbst wenn man dann die Früchte dieser Investitionen, die dann daraus folgenden Gewinne, weniger besteuert.
Wichtig ist jetzt erstmal, das Wort schrittweise taucht an diesen zwei Stellen auf. Aber es kommt ja noch viel mehr. Sie wollen den Soli abschaffen, 12 Milliarden. Da steht nicht schrittweise, da steht auf einen Schlag. Dann geht
Sie wollen
es
ihn für alle abschaffen, ja? Der ist weg da.
Zahlen dann nur
noch die
der Soli ist heute faktisch eine verkappte Unternehmensteuer.
Ja, genau.
12 aber Milliarden steht Jahr, die sind dann weg.
Damit entlasten wir die mittelständische Wirtschaft.
Ja. Genau, aber da steht sofort abschaffen. Senkung der Stromsteuer, Senkung des Mehrwertsteuers.
Den Soli zahlen nur noch die Top 10% der Einkommenssteuerzahler und er wird natürlich auch, und das meint er damit, auf Körperschaftssteuer zum Beispiel und auf die Kapitalertragssteuer aufgeschlagen. Aber, ich möchte darauf hinweisen, 88% des Soli-Aufkommens kommen von den Top 5% der Einkommensbezieher, allein 61% von dem Top 1%. Die würden entlastet. Man kann natürlich ganz einfach sich da hinsetzen und sagen, oh, das ist die mittelständische Wirtschaft. Nein, Ja, das sind wirklich die ganz, ganz großen Einkommen, die damit entlastet würden.
Satz ist in der Gastronomie, dann ja, eine höhere Kilometerpauschale.
Entschuldigung, ganz kurz, wenn wir einmal ausreden, damit wir alle verstehen, worum es geht.
Ein bisschen angekommen, das wären Horrorzahlen. Ich meine, was Wissenschaftler gemacht haben, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das IW, also in Köln, haben einfach ihr Programm gelesen und haben das ernst genommen und haben versucht zu quantifizieren, was würde das bedeuten.
Was für ein Selbstdiss, das Horrorzahlen zu nennen.
Und die Zahl, wenn man es sofort auf einen Schlag machen würde, dass dann an die 100 Milliarden an Steuermindereinnahmen resultieren würden, ist aus drei unabhängigen Quellen so bestätigt. Da können Sie nicht sagen, das ist eine Fantasiezahl. Jetzt sagen Sie, wollen quasi vielleicht das nicht auf einen Schlag machen, sondern schon schrittweise. Ich habe es nochmal nachgerechnet. Also wenn ich jetzt sage, die beiden Punkte, wo schrittweise steht, habe ich jetzt mal gerechnet, die würden dann auch in Viertelscheiben, ja, also nur ein Viertel davon im ersten Jahr, ein Viertel im zweiten für die Legislatur, dann würde dieser Minderbetrag, der resultieren würde bei den Steuereinnahmen, von 100 auf gut 60 Milliarden sinken. Das heißt, da wäre aber immer noch ein Loch von 60 Milliarden. Und Sie haben gleichzeitig ja gerade auch wieder gesagt, Sie wollen keine Steuer erhöhen. Sie haben gesagt, über die Schuldenbremse wird auch nicht geredet. Ja, das heißt, Sie haben keine Einnahmenerhöhung dagegen und haben auch mehrfach, auch in Interviews ja gesagt, wir wollen das über Wachstum finanzieren.
Aber nicht nur, aber über 60
Also Jens Südekum, muss man mal sagen, auf jeden Fall on fire und sehr, sehr gut informiert.
60 Milliarden Steuermindereinnahmen über Wachstum selbst zu finanzieren, ist rein rechnerisch eine Wachstumsrate dann von 6%.
Ja.
Weil Sie ja selber sagen, 1% Wirtschaftswachstum sind ungefähr 10 Milliarden Steuereinnahmen. Ja. Da können Sie die Rechnung ja selber machen. Wenn 60 Milliarden fehlen, brauchen Sie 6% Wachstum.
Und und auch das ist illusorisch.
Wo die herkommen sollen.
Aber darf ich Sie auf Folgendes hinweisen? Ich finde, die Zahlen sind trotzdem falsch, weil sie von falschen Annahmen ausgehen. Aber sie rechnen auf
die Annahmen, die die CDU gegeben hat. Im Newsletter habe ich übrigens auch das CDU-Programm einmal wiedergegeben. Nicht nur die Steuerforderungen oder auch das, was sie sonst so fordern. Stichwort Verbrenner aus, Bürgergeld etc. Wenn euch das interessiert, auch da gerne mal vorbeischauen.
Auf jeden Fall mal alles zusammen. Sie unterscheiden nicht zwischen Bund, Ländern und Kommunen beispielsweise.
Ist für die Rechnung völlig egal, weil wenn man sagt, 1% mehr Wachstum bringt 10 Milliarden mehr Steuereinnahmen, dann ist das ja Wachstum für das ganze Land und Steuereinnahmen über das ganze Land. Gewerbesteuer höher über den Kommunen, höhere Umsatzsteuer, die dann wieder aufgeteilt wird, höhere Einkommenssteuer, die dann aufgeteilt wird. Sich damit rauszureden, ist wirklich lächerlich.
Sie sich freuen, wenn Sie die Steuerreform auf deren Kosten machen.
Wenn Sie die
also gerade die Länder und Kommunen sind natürlich
aber Herr Lanz,
in diesen Tagen finanziell
Diese Woche wird die kalte Progression abgemildert. Das werden wir in zweiter, dritter Lesung im Bundestag beschließen.
Was ich gut finde.
Ja, das finde ich auch gut. Deswegen werden
kein Wunder, dass die zwei das gut finden. Zwei Spitzenverdiener, die sparen damit 5-mal mehr als ein Durchschnittsverdiener und 10-mal mehr als ein Mindestlöhner / Niedrig- oder Geringverdiener. Ja, kein Wunder, dass die das gut finden.
Mit dem auch zustimmen. Das passiert aber ohne, dass es einen Bundeshaushalt 2025 gibt. Also das ist natürlich schon so eine Sache. Ja, man senkt die Steuern, ohne dass man tatsächlich eine finanzierende Grundlage hat. Aber darauf will ich gar nicht eingehen. Das muss man jedenfalls
sehen. Ich finde erst mal gut, dass Sie das mitgehen. Das finde ich wirklich
gut. Und im Übrigen, die Hälfte davon bezahlen die Länder.
Stimmt es, dass die FDP, die immer so versessen ist auf Steuersenkungen, dass die diesem Abschmelzen der kalten Progression nicht zustimmen?
Doch, die stimmt auch.
Jetzt auch, ja.
Die FDP hat zuerst Ja gesagt und dann hat die Union Ja gesagt. Ja. So viel gehört zur Wahrheit dazu.
Okay, so was. Falsch im Kopf.
Der Punkt ist etwas anderes. Die kalte Progression war in einem Gesetz drin, nämlich dem Steuerfortentwicklungsgesetz, mit ganz vielen bürokratischen Regelungen. Dem hätten wir nie zugestimmt, das haben wir immer gesagt, und die FDP offensichtlich auch nicht. Jetzt hat man das rausgelöst und jetzt steckt da nur noch drin die kalte Progression, der Kinderfreibetrag und das Kindergeld. Und mit diesem schlanken Paket sind wir konform und machen das mit.
Okay. Was da rausgefallen ist, ist erstens eine höhere Forschungszulage, zweitens rausgefallen ist die degressive Abschreibung für Unternehmen als Teil des Wachstumspaketes und drittens, und das ist wohl das, was sowohl CDU als auch FDP mit Bürokratie meinen, die Berichtspflicht für Unternehmen und Steuerberater in ländliche Steuergestaltung anzuzeigen, wenn also große Steuerschlupflöcher auffallen, dass man die anzeigen muss. Da geht es nicht um Anschwärzen, also das hat keine strafrechtliche Relevanz, sondern darum, die zu entdecken und dann danach, wenn sie denn heute noch legal sind, zu schließen, zu vermeiden. Das gibt's schon mit ausländischer Steuergestaltung, gibt's auch schon diese Berichtspflicht. Inländisch wäre die jetzt auch gekommen, also für nationale Steuergestaltungen. Der Bundesverband der Steuerberater ist dagegen Sturm gelaufen und ja, nicht wegen Bürokratie, sondern natürlich, weil die alle ihre Steuerschlupflöcher behalten wollen.
Okay. Aber die Hälfte davon zahlen die Länder. Und deswegen wird es interessant, wie die Länder sich am Freitag dazu positionieren. Aber ich will noch ein zweites sagen. Sie haben beispielsweise Stromsteuer, Netzentgelte angesprochen. Dafür haben wir Gegenfinanzierungen vorgesehen. Wir setzen im Bereich der Energiepolitik auf konsequente CO2-Bepreisung. Mhm. Und wir möchten mit den Einnahmen aus der CO2-Bepreisung vor allen Dingen die Stromsteuer auf das europarechtliche Minimum bringen. Und wir möchten auch eine deutliche Reduzierung der Netzentgelte erzielen. Das wird aber den Haushalt nicht belasten, weil das über die CO2-Einnahmen den Haushalt wieder finanziert. Das kann man da also nicht mit dazu rechnen. Und ich will das auch sagen, viele, und das wird ja auch hier deutlich, die können sich gar nicht vorstellen, dass man in diesem Haushalt auch Einsparungen vornehmen kann. Wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, hier an dieser Stelle. Aber natürlich geht es. Natürlich geht es, wenn Sie 100.000 Bürgergeldempfänger zusätzlich in Arbeit bringen würden, würde das Einnahmen von 3 Milliarden Euro bringen. Und wir zeichnen auch einen Weg, wie das letztlich funktioniert. Und deswegen muss man sagen, wir setzen auch auf Einsparungen.
Ja. Aber Entschuldigung, wenn Sie jetzt sagen, 3 Milliarden, wenn Sie 100.000 Bürgergeldempfänger in Arbeit bringen, das ist also die Rechnung, die Zahl, die stimmt in etwa.
Ja.
Aber ich habe Ihnen ja gerade vorgerechnet, gesamtstaatlich reden wir immer noch über einen Betrag zwischen 60 und 100 Milliarden. Das heißt, für das gesamte Bürgergeld sind aktuell 50 Milliarden im Bundeshaushalt.
Zahlen
das spielt keine Rolle, wie sich das auf Bund und Länder. Wenn Sie diese Politikwende umsetzen, dann gilt das ja für ganz Deutschland, für Bund und Länder.
Sie wissen auch, Steuersteuer sind etwa 6 bis 7 Milliarden Euro.
Das Einsparpotenzial beim Bürgergeld ist bei weitem nicht ausreichend. Also selbst wenn Sie das Bürgergeld kürzen würden, diese Sanktionen verschaffen würden, worüber Sie ja reden, können Sie darüber im Prinzip Beträge mobilisieren und einsparen, die im 2- bis 3-stelligen Millionenbereich liegen durch Verschärfung der Sanktionen.
Millionenbereich.
Natürlich, wir reden jetzt hier bei denjenigen, wo es um Sanktionen geht, um eine sehr überschaubare Gruppe. Da ist nicht
viel. Ich sag nur Totalverweigerer, ne? Wenn man an 16.000 Leuten Kürzungen vornimmt, dann kommt da nicht viel zusammen.
Ja, schauen auch. Sie doch einfach mal, wie die Bürgergeldausgaben gestiegen sind in den letzten Jahren.
Wenn Sie es schaffen würden, also jetzt.
Schauen Sie doch mal, wie die Bürgergeldausgaben gestiegen sind, sagt er. Genau das habe ich mal in dem Artikel gemacht, als die Nullrunde für das Bürgergeld verkündet wurde. Die Nullrunde ist falsch, Herr Heil, heißt er. Und mal geschaut, wie die Ausgaben für das Bürgergeld einmal im Verhältnis zum Anteil am Bundeshaushalt sich entwickelt haben, hier rechts, und einmal im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Und siehe da, man würde ja annehmen, diese beiden Graphen würden extrem explodiert sein, ja, und stark steigen, boah, und wir sehen nichts davon, ja. Also im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung und im Verhältnis zum Bundeshaushalt ist es heute sogar weniger als 2014. Und das, obwohl, ja, wir Hunderttausende geflohene Ukrainer in das Bürgergeld aufgenommen haben. Hätten wir diese Fluchtwelle aus der Ukraine nicht, wären diese beiden Zahlen noch geringer. Ja? Damit will ich nicht sagen, dass es falsch ist, die aufgenommen zu haben. Es war genau richtig. Nur rein statistisch ist das natürlich hier zu berücksichtigen, dass wir 2024 oder 2025 das mit 100.000 Ukrainern berücksichtigen und 2014 ohne Hunderttausende Ukrainer. Ja? Und übrigens auch ohne viele syrische Geflüchtete, denn die kamen erst nach 2015 und 2016. Ja? Wichtig, wichtig, wichtig. Also nein, das Bürgergeld ist nicht explodiert. Das ist falsch. Nominal, wenn man darauf guckt, klar, ja, ist das ein steigender Graph. In Euro und Cent gerechnet wird es jedes Jahr mehr. Allein schon, weil die Regelsätze steigen, allein schon, weil es Inflation gibt. Aber man muss ja gucken, im Verhältnis zu was. Und da erkennt man eben im Verhältnis zum Haushalt, zur Wirtschaftsleistung, die zwei wichtigsten Indikatoren eben nicht.
Es gibt ja ungefähr 1,7 Millionen Bürgergeldempfänger, die im Prinzip für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stünden.
Genau.
Viele davon auch nicht wirklich. Aber wenn man es jetzt schaffen würde,
100.000
davon in Arbeit zu bringen, sind es 2 bis 3 Milliarden. Ja? Und das ist im Vergleich zur Lücke, die einfach das CDU-Programm aufwirft, ein sehr, sehr kleiner Betrag. Das sind ja nicht mal 10%,
ja, das sind 5%. Weil es doch auch nur ein Beispiel ist. Wenn Sie, wenn Sie mögen, kann ich Ihnen weitere Beispiele nennen.
Unter einem
Parteiprogramm. Beispielsweise die 67 Milliarden Euro Subventionen, von denen die Bundesregierung selber spricht. Wir möchten den Staat schlanker machen.
Ja. Auch das mit den Subventionen, ne, ist immer ein Bluff. Denn also Subventionen zu streichen, heißt ja auch, Leute ärmer zu machen. Übrigens genauso, haben wir jetzt gar nicht weiter darüber gesprochen, wie beim CO2-Preis. Wenn der CO2-Preis steigen soll, was die CDU nicht schreibt, ja, dann heißt das natürlich, die Leute zahlen an anderer Stelle mehr. Dann ist das keine Entlastung. Das ist das linke Tasche, rechte Tasche. Ja. Aber mehr nicht. Wenn zum Beispiel die Subventionen für den Kauf von Wärmepumpen gestrichen werden, ja, dann werden die Leute dadurch natürlich ärmer. All diejenigen, die das brauchen. Wenn man die E-Auto-Prämie streicht, ja, E-Auto-Käufer haben dann weniger. Ja. Ist ja völlig klar. Beim CO2-Preis ist das Interessante, die sagen zwar, die setzen konsequenter drauf, aber 2 Jahre soll der CO2-Preis in Deutschland ja noch gedeckelt bleiben. Also den, den wir haben zum Beispiel, den man aufs Heizen zahlt, ja, den man beim Tanken zahlt. Erst 55 Euro, dann auf 65 Euro hoch und danach in das EU-System aufgehen, wo er der Preis sich durch Angebot und Nachfrage dann bildet. Wo der CO2-Preis dann hingeht, wie viel Einnahmen er erzeugt, kann keiner so richtig ahnen. Dass es dann steil bergauf gehen könnte, ja, ob die CDU das dann aushält, ja, heizen und tanken bewusst damit teurer werden zu lassen, darf auch bezweifelt werden. Finde ich interessant, dass sie sich hier so hinsetzt und einfach sagt, ja, machen wir. Denn glaubwürdig ist das nicht.
Heißt zum Beispiel, die Bundesregierung hat allein in dieser Legislaturperiode nur bei den Ministerien eine 4-stellige Zahl von zusätzlichen Beamten eingestellt. Wir haben inzwischen 67 Regierungsbeauftragte, größtenteils mit eigenen Stäben und Mitarbeitern. Und
wie viel bringt das finanziell, wenn Sie das alles abschaffen würden? Nein, da sind wir wieder bei 1 Million.
Da fangen Sie an.
Wollte ich gerade auch sagen. Also auch das ist nur ein Millionenbetrag.
Wir haben beispielsweise im Programm drinstehen, dass wir im Bereich der Bundesministerien 10% Personaleinsparung machen möchten.
Ich möchte mal
sagen, in der Vergangenheit haben wir nur einen Aufwuchs.
Ein Wahlprogramm sollte nach meinem Verständnis ein durchgerechnetes Gesamtkonzept sein. Mhm. Also wo, wenn man Steuersenkungen verspricht in einem hohen Ausmaß, dass man dann auch genau sagt, wo soll dieses Geld herkommen. Ja? Also dass man nicht sagt, wir haben irgendwelche Einsparungen, über die wir mal reden, sondern ein klares Konzept, welche Einsparungen, in welcher Größenordnung, in welchem Bereich oder Kreditfinanzierung. Aber man kann auf meinem Verständnis nicht einfach sagen, ich verspreche allen erstmal sehr viel Steuersenkungen an allen möglichen Stellen und sage aber zur Frage der Gegenfinanzierung im Prinzip nichts. Und haben nur so eine vage Hoffnung, dass man dem Bürger
irgendwas einsparen könnte. Nein, das ist keine vage Hoffnung, sondern es ist ein Konzept.
Das heißt, ihr ganzes Programm ist im Prinzip auf Sand gebaut.
Darf ich Sie als SPD-Mitglied einmal fragen?
Das hat nichts mit SPD-Mitglied zu tun.
Wenn man die Institute anschaut, die haben ja auch die anderen Parteiprogramme untersucht. Und bei der SPD, meine ich, sind es etwa 30 Milliarden Euro. Und das Einzige, was die SPD dazu sagt, ist, dass man zusätzliche Schulden machen möchte. Das ist aber genauso eine vage.
Nee, das ist was ganz anderes. Man kann ja sagen, dass man dafür Schulden macht, nur zu behaupten, ich mache keine Schulden, erhöhe für niemanden die Steuern, aber senkt die um 100 Milliarden, ist ja was ganz anderes. Die CDU kann ja sagen, wir reformieren die Schuldenbremse und dann let's go, machen wir kreditfinanzierte Steuersenkungen, ja. Immerhin, ja, könnte man sagen, sind dann immer noch die falschen Steuersenkungen, aber es wäre immerhin eine Antwort.
Vage Hoffnung, weil unsere Verfassung schließt es aus. Sie können nur mit einer verfassungsändernden Mehrheit die Schuldenbremse ändern. Also ist es eine seriösere Form der Gegenfinanzierung.
Diese Art von Reformen, die mittlerweile so ziemlich jeder in Deutschland empfiehlt, auch die Ministerpräsidenten der Union, haben ja alle im Prinzip für eine Reform der Schuldenbremse sich ausgesprochen. Insofern war ich auch sehr überrascht, dass dann im Wahlprogramm so ein harter Satz steht.
Und heute ist es einstimmig beschlossen worden von den Vorständen von CDU und CSU. Da waren eine ganze Reihe von Ministerpräsidenten dabei. Einstimmig ist es beschlossen worden.
Darf ich, Herr Frey, einmal, weil wir gerade über Schuldenbremse sprechen, was ist denn eigentlich wirklich Ihre Position zur Schuldenbremse? Ich bin als geneigter Beobachter verwirrt.
Warum?
Weil am 13. November bei dem Wirtschaftsforum der SZ Herr Merz sagt, naja, so Schuldenbremse, wenn es nicht konsumtiv einfach rausgehauen wird, dann kann man darüber reden. Am 14. November, nur einen Tag später, kommt Carsten Lindemann und sagt, Schuldenbremse steht, und zwar ohne Wenn und Aber. Am 4. Dezember, 2 Wochen später, sagt Friedrich Merz, wir haben immer gesagt,
sehr schön aufgearbeitet.
Dass die Schuldenbremse richtig ist. Aber ich habe mir in der Politik abgewöhnt, niemals nie zu sagen. Wer weiß, was morgen noch so auf uns zukommt. Und Nachfrage, doch eine Reform, na, da schauen wir mal.
Ja, das hat er bei Maischberger gesagt, haben wir hier sogar kommentiert.
16. Dezember, gestern, Kollegen von Table Media, sagt Friedrich Merz, am Ende des Tages, angesprochen auf die Schuldenbremse, kann man über alles reden. In Ihrem Programm steht, wir halten an der Schuldenbremse fest. Was nun?
Wer schreibt, der bleibt. Das, was bei uns im Programm steht,
also das haben die Kollegen von...
Wir halten an der Schuldenbremse fest, hat übrigens auch ein Hintertürchen, denn man kann natürlich an der Schuldenbremse festhalten, aber sie reformieren. Ne? Daran festzuhalten heißt, wir schaffen sie nicht ab. Aber es heißt nicht, wir halten in dieser Form für immer daran fest.
Table auch aufgeschrieben.
Und ne? Das halte ich auch
für... schriftlich.
Wir haben das heute einstimmig beschlossen und ich halte es für komplett richtig.
Ja, das ist
ja
in Ordnung.
Weil die Schuldenbremse, das ist ja
warum
nicht
redet, so ein... Warum dieses Meandern? Dieses, also ja und nein und konsumtiv nein und Investitionen ja und vielleicht doch, aber vielleicht auch nicht.
Also unser Programm ist glasklar und das ist für mich ja, die
Ihr
Basis.
Programm vielleicht,
warum aber ich bin der Kanzlerkandidat ein...
Die Formulierung im Wahlprogramm ist auch deshalb nicht glasklar, weil da zum Beispiel auch drin steht dann dieser Satz, wir werden nach Übernahme der Regierung einen sofortigen Kassensturz machen. Ja, und das ist natürlich eine Floskel, da weiß man schon sofort, das ist das Hintertürchen, um Regierung zu übernehmen, dann zu sagen, oh, wir haben Kassensturz gemacht, es ist viel zu wenig Geld da für XYZ, für unsere Pläne, wir müssen doch die Schuldenbremse reformieren. Und es ist eine Wählertäuschung, eine dumme Floskel, denn der Bundeshaushalt mit über 3000 Seiten PDF, der ist öffentlich einsehbar, das ist kein Geheimwissen, ja, also einen Kassensturz muss man nicht dann machen, den kann man auch jetzt quasi schon machen. Auch diese Formulierungen lassen ein Hintertürchen. Nochmal die komplette Analyse von mir zum CDU-Wahlprogramm gibt's im Newsletter.
Einen Tag nach Veröffentlichung am Interview was anderes, das verstehe ich auch nicht.
Es ist glasklar und es ist auch wohlbegründet.
Also glasklar ist was anderes. Ich habe es Ihnen ja gerade vorgetragen.
Es ist glasklar, was bei uns im Programm steht und es ist wohlbegründet.
Denn bis 2009
hatten wir die goldene Regel im Grundgesetz stehen, nämlich, dass man so viel Schulden machen darf, wie man Investitionen tätigt. Ja. Es hat erkennbar nicht funktioniert. Mhm. Und deswegen, es ist zwar bedauerlich.
Woran erkennbar wäre jetzt die Frage?
Dass erwachsene Menschen in der Politik ein verfassungsrechtliches
Kollektiv, nein, das ist doch in Ordnung,
wie die Schuldenbremse aber brauchen, aber es ist absolut notwendig.
Warum sagt Kai Wegner aus Berlin, Daniel Günther, Henrik Wüst, Heiner Haselhoff,
genau,
alle Ministerpräsidenten im Prinzip etwas anderes wie Sie gerade? Und warum gibt Friedrich Merz Interviews einen Tag nach Veröffentlichung
warum des Programms? Warum haben die heute genau das, was ich eben gesagt habe, beschlossen? Also Sie wissen selber, wie das 2009 mit der Schuldenbremse entstanden ist.
Nicht die Geschichte, nur ganz kurz, einfach nur, wir wollen es nur schnell verstehen, damit wir weiterkommen.
Das wäre auch auf die Zukunft gerichtet gewesen, weil leider die Länder haben sozusagen die Verschuldensmöglichkeiten, die ja der Bund hat im Rahmen der Schuldenbremse, nicht.
Genau.
Und wenn die Länder das damals...
Das stimmt übrigens nicht. Den Fehler macht er, den Fehler macht Friedrich Merz, den Fehler macht Jens Spahn, den Fehler macht Carsten Linnemann. Die behaupten alle, die Länder hätten zum Beispiel keine Konjunkturkomponente. Also es stimmt, die Länder dürfen strukturell keine Schulden machen. Also deren Vorgabe ist 0,0% der Wirtschaftsleistung an Neuverschuldung. Ja. Aber wenn die Wirtschaft schlecht läuft, haben 15 der 16 Länder sich eine Konjunkturkomponente gegeben und dürfen damit in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mehr als diese 0,0% Schulden machen. Viele Länder haben auch finanzielle Transaktionen als Ausnahme. Also wenn sie sich an einem öffentlichen Unternehmen beteiligen, dann gilt das nicht unter der Schuldenbremse. Auch das eröffnet Spielraum für große Ausgaben und Investitionen.
Wenn sie damals gewollt hätten, dann hätten sie das auch bekommen. Und wenn sie das für ihre Haushalte für notwendig erachten, dann wäre ich der Letzte, der so etwas, der dagegen
also
etwas
hätte. Also wenn Sie, also würden sagen, wenn die Länderschuldenbremse an die Bundschuldenbremse angeglichen wird, das wäre okay.
Ja, das wäre aus meiner Sicht okay, denn es ist ja so, wenn Sie mal schauen,
wir reden jetzt hier
über die Bundespolitik und da ist es ja so, dass bei einem 480 Milliarden Etat, okay, wir 50 Milliarden Schulden haben im Rahmen der Schuldenbremse.
Weil und wenn Notsituation.
Olaf, im Rahmen der ganz normalen Schuldenbremse, also unserer aktuellen ökonomischen Lage.
Ganz kurz, damit die Leute das verstehen. Herr Südekum, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage. Im Bund ist es so, dass man trotz Schuldenbremse ein gewisses Ausmaß an Schulden machen darf, wenn die konjunkturelle Entwicklung nicht besonders gut ist, was sie gerade ist. Nicht so richtig gut. Deswegen darf der Bund 50 Milliarden ungefähr Schulden machen. In Ländern ist das nicht so. Die dürfen das nicht.
In Ländern ist es etwas strikter. Die Länder haben keine strukturelle Verschuldungsmöglichkeit.
So.
Länder können auch diese Konjunkturkomponenten haben.
Ja.
Aber der Reformvorschlag, der im Raum steht, der Bund darf abgesehen von der Konjunkturkomponente 0,35% des Bruttoinlandsprodukts, das sind so 12, 13 Milliarden, sogenannte strukturelle Nettokreditaufnahme betreiben. Die Länder dürfen das nicht. Das war eigentlich 2009 mal so geplant. Die sollten eigentlich 0,15% des Bruttoinlandsprodukts machen dürfen. Das wurde dann einer Nacht- und Nebelaktion, die Legende sagt, von Horst Seehofer abgeräumt, der sozusagen das so gesehen gegen was anderes eingetauscht hat. Und ein Reformvorschlag wäre jetzt, dass die Länder ihre 0,15 bekommen.
Okay.
Kann man alles machen. Das ist aber natürlich eine Reform, die völlig unterdimensioniert ist. Also da
würden wir
über 6 Milliarden Euro reden.
Ja.
Gegeben die Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, in allen möglichen Bereichen. Wir müssen die Verteidigung bezahlen. Wir müssen wahnsinnig viel in die Infrastruktur investieren. Und es liegen ja große Berechnungen vor, wie der Mehrbedarf ist. Wir reden da eher über Beträge von 70 bis 100 Milliarden zusätzlich.
Okay.
Das heißt, diese kleine Reform von 6 Milliarden, die wird erkennbar nicht ausreichend.
Aber das ist etwas, was Sie sich vorstellen können. Das andere bleibt.
Ja.
Schuldenbremse bleibt ohne Wenn und Aber.
Ja.
Ist ja schon eine andere Aussage als im Wahlprogramm, weil da steht ja, es wird gar nichts gemacht. Also da stand ja der Teil mit den Ländern schon mal.
So viel zum Thema glasklar.
Nicht drin.
Ja,
also
weil
ich glaube,
meine
Erwartung ist, das Programm, wie ich halt schon vorgerechnet habe mehrfach, ist erkennbar in der Form so nicht umsetzbar.
Genau.
Das heißt, was ich mir denke, was passieren wird, ist, dass dann man in Koalitionsverhandlungen mit wem auch immer am Ende einen Kompromiss finden wird. Und der wird eben entweder heißen, man muss doch Steuern erhöhen, also hat eine Art Liste von Steuererhöhungen, die man dann präsentiert. Oder man macht eben dann doch im zweiten Schritt die Schuldenbremsenreform, sagt, ja gut, das musste man dann eben so machen und schiebt dann die politische Verantwortung dem jeweils anderen, also sei es der SPD oder den Grünen zu, dass die Union dann ihre Hände in Unschuld wäscht und sagt, wir wollten ja an der Schuldenbremse festhalten, aber konnten das nicht in der Koalition. Dabei ist
aber wenn es so kommt, ey, mein Gott, der Zweck heiligt die Mittel, ne? Ist schon okay.
Das ist ja die Realität, und das sehen ja auch alle, die die Diskussion verfolgen, dass in der Union eigentlich jeder auch weiß, dass diese Schuldenbremse reformiert werden muss.
Wir verkannten uns hier.
Ja, das kann schon sein, aber es darf nicht im Raum stehen bleiben, als dass sozusagen dieses Programm nicht finanzierbar wäre. Erstens setzen wir auf Wachstum, das ist richtig, aber nicht in dem Maße, wie Sie sagen. Zweitens gibt es Gegenfinanzierungen, etwa die CO2-Bepreisung. Drittens.
Aber die CO2-Bepreisung soll ja nur bleiben, wie sie ist, und dann irgendwann in das EU-System übergehen, und dann weiß man nicht, wie sie sich entwickelt. Insofern, das hat nichts mit seriöser Gegenfinanzierung zu tun.
Das heißt, Benzin, Öl, Gas, all diese Dinge werden teurer werden, ne?
Ja,
das heißt, das übersetzt.
Das bestreitet aber niemand.
Da traut sich die CDU ja übrigens auch keine konkreten Zahlen zu nennen. Ne? Die sagen ja nicht, wenn wir 2025 die Regierung anführen, dann erhöhen wir den CO2-Preis von 55 Euro auf, weiß nicht, 85, 90, 100, 200 Euro, was auch immer. Und dann bedeutet das, wir machen euch an der Zapfsäule den Sprit 10, 20, 30 Cent teurer. Ne? Das würden die nicht sagen, und das würden die aber auch hier politisch gar nicht umsetzen, weil das gar nicht zu ihrem Klientel passt. Ja? Die sind die Ersten, die über höhere Energiepreise gemeckert haben. Insofern, das ist wirklich heuchlerisch, das jetzt als Gegenfinanzierungsvariante hier aufzuführen.
CO2-Preisung soll werden über ein Klimageld. Das ist eigentlich die Konzeption.
Das ist die Idee von Rot-Grün. Sie können das natürlich auch zurückgeben, indem Sie Netzentgelte finanzieren oder indem Sie die Stromsteuer reduzieren. Das ist selbstverständlich möglich. Und nur um eine Größe.
Das wollen Sie machen, ne?
Ja, das wollen wir machen. Das sind etwa 6 bis 7 Milliarden Euro im Bereich der Stromsteuer. Also wir reden dort über erhebliche Beträge, die voll gegenfinanziert sind. Und ich habe das letzte Mal hier schon gesagt, auch im Bereich der Migration, denken wir, dass man 10 Milliarden Euro einsparen könnte.
Okay.
Im Bereich des Bürgergeldes genauso.
Eine letzte Frage, weil es auch darum immer geht, sozusagen die Veränderung.
10 Milliarden beim Bürgergeld und bei Migration einzusparen, während 20 Milliarden, während die 100 Milliarden brauchen. Selbst wenn die ein Wachstum erzeugen von 1%, sind nochmal 10 Milliarden, fehlen noch immer 70 Milliarden. Und dann sind wir noch nicht beim Thema Verteidigung. Denn auch da hat sich die CDU in ihr Programm geschrieben, dass man mindestens 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben will. Ja, Stichwort NATO-Quote. Mindestens kann aber auch bedeuten 2,5 oder 3 oder 4%. Das haben wir auch schon gehört, ja, von der wirtschaftsweisen Malmendier. Zwischen 4 und 2% liegen aber mal eben schlappe 80 Milliarden Euro, die man dann mehr ausgeben müsste. 2028 spätestens in der nächsten Legislatur ist das Sondervermögen Bundeswehr leer. Also auch das wird nicht hinhauen. Und so bleibt das Fazit, was die CDU da vorgeschlagen hat, ist erstens Geldgeschenke für diejenigen, die es nicht brauchen, nämlich Spitzenverdiener. Der größte Teil sogar an die ganz, 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 ganz oben, an das reichste 1%. Und, naja, es geht halt einfach mit den Grundrechenarten nicht zusammen. Was haltet ihr vom CDU-Programm? Und gibt es denn eine Steuersenkung, die die CDU vorschlägt, die ihr sehr, sehr sinnvoll findet? Dann schreibt die gerne mal in die Kommentare. Lasst uns da darüber diskutieren. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Like da lasst. Neue Videos gibt es hier immer dienstags, freitags und sonntags. Und jetzt gleich in der Endcard gibt es noch Videotipps von mir, wenn ihr weiterschauen wollt. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao, ciao.